Willkommen zu einer neuen Folge. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Betty Holle. Betty Holle ist Medienprofi und durfte in ihrer Karriere schon mit RTL, dem ZDF und ein paar anderen namhaften Medienhäusern zusammenarbeiten. Ich spreche mit ihr quasi über das Sprechen. Wir reden über die Psychologie dahinter, über den sagenumwobenen Eutonus. Du wirst in dem Podcast erfahren, was das genau ist. Und ansonsten grundsätzlich noch über die Medienlandschaft, über die Zukunft der Medienlandschaft, aber auch über so Dinge wie Lampenfieber, wenn ich dann mal öffentlich sprechen möchte. Das ist super spannend geworden. Ich habe mir einiges mitnehmen können. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Let's go. Betty, yes. Wie oft wurdest du schon mit Frau Holle vorgestellt? Wie oft wurde der Joke schon gebracht?
Ich heiße ja erst seit, 4 oder 5 Jahren Frau Holle durch die Hochzeit mit dem Herrn Holle.
Okay.
Von dem her ist das noch gar nicht so. Ich hieß Weber vorher und ich liebe diesen Joke, weil der Joke natürlich bei den Menschen in den Kopf geht und drin bleibt.
Ja,
ja, ja. Genau.
Von dem her, Betty Holle, herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute über Kommunikation sprechen, über die Art und Weise, wie ich auch digital kommuniziere, wie ich aber auch von Mensch zu Mensch kommuniziere. Das ist so dein Steckenpferd. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle zum neuen Launch deiner Webseite. Es sieht richtig cool aus. Fressefreiheit ist hier das Thema.
Danke.
Lass doch die Leute einmal ganz kurz einblicken, was dein Thema ist, wo du herkommst, welche Kompetenzen du mitbringst, bevor wir fachlich einsteigen, Betty.
Jo, naja, das eine ist ja, bei mir geht ja alles Hand in Hand. Bei mir dreht sich alles schon seit meinem 4. Lebensjahr um das Thema Mediensprechen. Als kleine Vorgeschichte, mein Papa war Elektriker, jetzt ist er in Rente und Hobbymusiker und hat schon immer geliebt, so diese kleinen Gadgets wie Mikrofone zu kaufen und Hi-Fi-Anlagen und was es nicht alles schon in 1985 gab. Und wir haben dann immer schon so Aufnahmen gemacht und ich habe es einfach geliebt, am Mikrofon in diesen Zauberstab Geschichten zu erzählen und mir das dann anschließend wieder anhören zu können, also meine eigene Stimme. Und ja, da war ich schon so fasziniert, dass ich dann beschlossen habe, Schauspiel zu studieren. Man muss sich vorstellen, 1985 am Bodensee, da gab es noch nicht die Kultur, die es heute in Friedrichshafen gibt, wo ich geboren bin. Sondern das war alles noch so, also völlig so, ich weiß es nicht. Also für mich, was ich wahrnehmen konnte als Kind und auch als Jugendliche, gab es da nicht diese große Kultur wie Medien sprechen und dies, also ja, oder Schauspiel, das war alles so völlig, wow, das gibt's vielleicht in Berlin, in der Hauptstadt, aber sonst.
Mhm. Ja, und auch die Tatsache, dass man seine eigene Stimme gern hört, ich gerade zum ersten Mal von dir, weil du sagst, du hast dir deine eigene Stimme da gern angehört. Die meisten sind ja eher so, wow, das klingt schrecklich, wenn ich meine eigene Stimme höre.
Ja.
Aber interessant, ja.
Da können wir auch gleich noch genauer drauf eingehen, weil ich das ganz oft erlebe und ich das ein bisschen traurig finde. Aber dazu, das erzähle ich dir so gerne gleich, wie dieser Effekt erstmal zustande kommt, dass die Stimme anders klingt. Oh Gott, du merkst schon, ein kleines Türchen auf.
Ja.
ja, genau. Also, und dann wollte ich Schauspiel studieren oder habe auch Schauspiel studiert, weil ich dachte, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte, um meine große Leidenschaft mit Wirkung und Medien weiterzuverfolgen. Und war dann ganz enttäuscht an der Schauspielschule. Erstmal diese ganzen Methoden, die teilweise auch mit Mobbing zu tun hatten. Dann bist du total isoliert irgendwie. Du lebst dann in so einer Blubberblase und im Endeffekt kann dir keiner sagen, ob du Geld damit verdienst. Und dann bin ich nach 2 Jahren habe ich aufgehört, um dann weiter Richtung Stimme und Sprechwissenschaft, Sprecherziehung zu gehen, weil ich das dann dachte, dass das mein Ding ist. Und es hat sich rausgestellt, dass es auch tatsächlich mein Ding war.
Sehr schön.
Ja, weil ich in der Sprechwissenschaft, Sprecherziehung alles erfahren habe zum Thema Stimme, Sprechen, Rhetorik, Medienrhetorik. Dann habe ich noch Medienwissenschaften in Marburg dazugenommen, weil natürlich ich dann über die Medien auch noch alles wissen wollte. Und die Krönung war dann, dass ich nach meinem Studium beim ZDF hospitieren durfte in der Sprecherziehung. Und dann habe ich von Matthias Dorn, wenn du das jemals siehst, ich schick's dir sonst. Matthias, danke. Von ihm habe ich dann einfach die ersten Einblicke bekommen, wie das so beim Fernsehen funktioniert. Mhm. Genau, und dann habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben. Das ist so wissenschaftlich arbeiten, ist wichtig. Ich lese das gerne und nehme es auf, aber ich bin kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin. Das ist nicht so mein Thema, da bin ich zu ungeduldig. Ich will alles gleich sofort wissen.
Macher, einfach Macher.
Genau, dann bin ich nach Berlin gegangen, 2012. Und dort fing dann alles so an. Habe ich selber gesprochen, habe Sprechen, Mediensprechen trainiert. Genau, und jetzt bin ich ganz stolz, weil mir das damals am Bodensee wahrscheinlich keiner zugetraut hatte, außer meine Eltern. Die haben mich immer unterstützt. Eine katholische Religionslehrerin und wie gesagt ein Elektroniker. Genau, und jetzt bin ich bei RTL und darf da inzwischen seit 4 Jahren die ReporterInnen, JournalistInnen, PodcastsprecherInnen trainieren. Und das ist für mich wirklich, das ist für mich so der Ritterschlag, die Krönung von allem.
Cool. Jetzt sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Historie. Und ich glaube, was bei dir super spannend ist, Betty, ist, du sagst ja gerade, du kommst vom Bodensee und du hast auch eigentlich oder hättest auch eigentlich Dialekt, ne?
Na, ich habe schon einen Dialekt, gell? Aber weißt du, genau das war der Grund an der Schauspielschule, dass ich gedacht habe, so, also das geht nicht. Wieso klinge ich jetzt so blöd? Und die, also in meinen eigenen Augenohren, ne? Also,
ja, ja.
Ja, und habe das dann damals die ersten Grundlagen, so weißt du, man sagt so, der Stimmsitz ist dahinter, gell? Mhm. Und habe dann erstmal den Stimmsitz nach vorne trainiert, dann habe ich viel, viel gehört und viel nachgesprochen. Ich saß teilweise vor dem Fernsehen, habe die Tagesthemen oder die Tagesschau nachgesprochen,
wow.
Weil die schon eine sehr gute, die beste Aussprache natürlich hatten. Heutzutage würde ich das differenzieren. Ist es für mich zu glatt, aber damals 2000,
ja, das, war das? Das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Wie ist denn das mit den Dialekten? Also ich meine, bei mir hört man jetzt auch das rollende R. Deshalb werde ich oft dem Fränkischen zugeordnet, definitiv aber dem Bayerischen. Was ja auch so ist, also was ja definitiv so ist. Und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das gibt dem ganzen Charakter und zeigt auch so ein bisschen, wo ich herkomme. Das andere ist natürlich, wenn der Dialekt zu krass ist, dann versteht man einen nicht mehr. Wie siehst du das denn? Oder wie ist denn, was sagst du deinen Leuten, wenn du sie trainierst beim RTL oder wenn die Leute auch so zu dir kommen? Mhm. Was sagst du denen? Wie sollen die mit ihrem Dialekt umgehen? Um möglichst viel Reichweite zum Beispiel zu bekommen, damit sich die Leute auch nicht am Dialekt stören, weißt du, Herrn, sondern dass die sollen ja dem, was du sagen möchtest, zuhören.
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Es kommen auch im Privaten immer wieder Menschen auf mich zu. Berlinerisch ist ja auch, manche sagen zum Beispiel Psychologie statt Psychologie, also mit TS statt mit PS und so weiter. Es kommt eine große Grundregel. Es gibt kein richtig und kein falsches Sprechen. Es gibt immer nur situationsadäquates Sprechen. Mhm. Generell schaue ich immer, wenn jemand zu mir kommt, wie er spricht, was er sagt, ist das situationsadäquat in seiner Bubble. Und wenn du von Butterbrot-Podcast zu mir kommst, dann würde ich jetzt sagen, ich verstehe dich sehr gut. Ich finde deinen Dialekt auch sehr charmant. Mhm. Warum sollten wir den jetzt abtrainieren? Mhm. Würdest du jetzt bei RTL
bei den News wahrscheinlich,
wollen?
Oder?
Da wäre es die Frage, teilweise hört man auch da Dialekt. Es ist gar nicht so dialektfrei tatsächlich. Das wäre dann in Absprache mit den Verantwortlichen dort, inwiefern das zu stark ist. Wenn du jetzt den Standort Bayern vertrittst, dann ist der Dialekt auch wieder okay. Wenn du jetzt nach Berlin kommst und dort mit den PolitikerInnen sprichst und eher so Berlin, Hauptstadt oder Deutschland vertrittst, dann ist der Dialekt wieder störender. Mhm. Da würde ich aber immer Rücksprache halten mit Verantwortlichen. Ne? Ich bin leider noch nicht RTL. Nee, Ne? Aber wie gesagt, es ist manchmal so ein kleiner Grad zu viel, manchmal ein kleiner Grad dann auch wieder zu wenig authentisch, ne? Weil was du sagst, ein Dialekt repräsentiert ja auch etwas oder zeigt die Persönlichkeit, ist was, ja. Ja.
Alright. Ja.
Schön gesagt.
Ja. Ja, okay, dann bestätigt das, was ich so ein bisschen vermutet habe. Ist wichtig, dass man einen versteht, aber es darf auch ruhig so ein bisschen Charakter haben. Und das, was du sagst, finde ich aber auch spannend. Es muss natürlich zur Situation passen. Ja, also wenn ich keine Ahnung, mich mit den Jungs aus der Schule treffe, die alle mit mir hier zur gleichen Schule gegangen sind, dann ist das sicherlich eine andere Situation, als wenn ich in einem Vertriebsgespräch jemanden aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, wie auch immer, überzeugen muss und der mich natürlich auch bestmöglich verstehen soll. Ohne dialektische Begriffe dann auch zu verwenden, etc. Ja. Ne?
Da sind wir auch schon beim Rollensprechen. Es gibt auch kein rollenloses Sprechen. Also zur Situation, zur Sprechsituation gehört auch die Rolle. Gehört der Ort, gehört so viel mit rein. Zum Beispiel, wenn du mit deinen Kumpels sprichst, ich habe dich da nie beobachtet, aber könnte ja sein, dass du so, hey, rollendes R, lass uns mal ein Bier trinken gehen. Ja, so, und
genau.
Morgen möchtest du in die Bank und einen Kredit aufnehmen, da würdest du nicht hingehen, jo, lass uns mal einen Kredit aufnehmen gehen. So, du weißt unbewusst ganz genau, das hast du durch die Sozialisation, also durch die Erziehung von Eltern, Schule und deinem ganzen Umfeld erlernt, wie du dich in einer Situation verhalten sollst, um bestmöglich zu deinem Ziel zu kommen. Am Bier trinken gehen oder eben einen Kredit zu bekommen.
Mhm.
Und das passiert aber unbewusst und ich mache diese Dinge mit dir gemeinsam quasi, wenn du jetzt in mein Training kämst, bewusst, damit du einen riesen Werkzeugkasten bekommst, dass du ja einfach immer so wirkst, wie du gerne wirken möchtest.
Mhm. Ich denke gerade, also meine erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, ist gerade, Betty, welche Auswirkungen hat es auf die digitale Kommunikation? Also ich glaube, wir müssen jetzt mal zwei Sachen vielleicht unterscheiden. Einmal digitale Kommunikation und einmal Social Media. Können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen, was das dann für Auswirkungen hat, weil man mit Social Media auch immer so eine Rolle irgendwo vertritt, wenn man erfolgreich sein möchte. Mhm. Aber jetzt sitzen wir zum Beispiel gegenüber unseren Laptops und du sagst ja, dass es unbewusst mitschwingt, diese Rolle, die ich vertrete. Und ich möchte ja, mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel eine gute Kommunikation, einen guten Podcast mit dir zu machen, der auch hörenswert ist, wo die Leute Bock drauf haben zuzuhören. Also ich weiß, dass es mir leichter fällt, das zu tun, wenn wir uns gegenüber sitzen, weil so ein Vibe mitschwingt. Aber gibt's Möglichkeiten, dass in der digitalen Welt, ich meine, viele sind jetzt seit Corona ins Homeoffice gewandert oder die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, ist deutlich mehr vorhanden. Gibt's Möglichkeiten, das besser zu tun, also besser digital zu kommunizieren?
Ja. Das ist meine Botschaft an da draußen. Ach, wie schön. Ja, pass auf. Ich gehe stark davon aus, oder beziehungsweise das lässt sich gar nicht mehr vermeiden, dass Social Media sich noch weiter auch in die Businesswelt vortastet. Und ich finde, wir sind da auch noch sehr rückständig. Also kaum eine Behörde kommuniziert direkt mit uns BürgerInnen oder viele Unternehmen, viel zu viele Unternehmen kommunizieren noch nicht direkt mit den, ich wollte gerade Usern sagen, aber da sind wir ja die EinkäuferInnen, VerbraucherInnen, wenn dann über so einen Chat, aber da sitzt ja auch schon wieder eine KI. Wir sollten alle viel mehr Social Media in die Unternehmenskommunikation einbinden, viel mehr die digitalen Medien. Die Spielwiese ist so riesig und sie wird wirklich kaum genutzt. Und ich finde das schade.
Aber kann ich da als Unternehmen überhaupt, weil du ja gerade sagst, wir schlüpfen in unterschiedliche Rollen. Und gerade bei Social Media sehe ich ja schon irgendwie die Gefahr, dass man dann in eine Rolle schlüpft, die sich daraus entwickelt, wie viele Leute mir zuhören und vor allem welcher Follower-Kreis mir sozusagen zuhört. Besteht da nicht die Gefahr, dass es irgendwann unauthentisch wird?
Naja, da ist die Frage, was ist Authentizität? Stell dir vor, jetzt habe ich leider kein Schaubild, ich muss mal vielleicht, nein, wir machen das so. Stell dir vor, wie ein Riesenkuchen. Mhm. Das bist du. Du bist ein Riesenkuchen. Und so ein 16. Kuchen ist vielleicht der Max als Kunde. 16. Kuchen ist der Max als Papa. 16. Kuchen ist der Max als Kumpel. Und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir auch 32. 64. oder was. Wir alle sind diese Kuchen und wir bestehen aus verschiedenen sozialen Rollen, die wir unbewusst erlernt haben, ne? Auf dem Friedhof, Max, sei nicht so laut, hier ist man nicht so laut. Oder im Kino schreien wir nicht rum. Das hast du alles über viele, viele Jahre unbewusst erlernt. Mhm. Und das ist, sind die Rollen, die wir im echten Leben haben, die wir in Social Media nutzen können oder auch haben, unbewusst. Und wenn wir jetzt das Ganze auf eine Unternehmenskommunikation überstülpen, dann ist das auch eine Art von Corporate Design oder das Corporate Identity. Das muss da mit reinpassen. Wenn du jetzt plötzlich, Max, im Podcast sitzt mit einem Anzug, einem Schlips, dann würden die Leute dich nicht mehr erkennen. Mhm. Na, sie würden eine weitere Rolle von dir erfahren, die du ja auch sein kannst. Ich könnte mir gut vorstellen, weiß ich nicht, zu einer Hochzeit gehst du vielleicht nicht gerade so wie jetzt. Also heißt es, du bist ja auch eine Rolle oder du nutzt diese eine Rolle, die wohl gut bei deiner Zielgruppe ankommt. Du kennst deine Zielgruppe. Du bekommst vielleicht ein Feedback von deiner Zielgruppe oder du sagtest, na, meine Zielgruppe ist so und so und so. Und genau diese Rolle, die gibst du deiner Zielgruppe immer wieder. So wie ich. Ups, mein Mikrofon. Fressefreiheit ist immer in diese Richtung. Mhm. So.
Zum Beispiel. Das heißt, du sagst jetzt letztlich, ich muss mich, also wenn ich es gezielt machen möchte, dann muss ich erstmal in mich gehen, was ist eigentlich meine Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe und wie möchte ich, dass mich diese Zielgruppe auch wahrnimmt und genauso kommuniziere ich sowohl verbal als auch nonverbal von meinem Aussehen her und so weiter und so fort.
Das machst du ja, guck mal, jetzt schon unbewusst. Jetzt machst du es langsam bewusst. Ne? Also das ist das, ich mache, mein Job ist eigentlich, ich mache das Unbewusste bewusst bei dir. Mhm. Ich mache nichts anderes. Mhm. Genau. Weil auch dein Dialekt, die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, ich nehme dich als sehr wertschätzend wahr, auch in den anderen Podcasts, du lässt die anderen Leute ausreden, du bist sehr geduldig. So, das ist der Max, den ich mit Butterbrot-Podcast verbinde. Mhm. Natürlich kannst du auch anders sein. Du kannst bestimmt auch mal, was weiß ich, mit
kannst mit meine Frau ungeduldig fragen, ja.
Ja, genau, ja. Und das ja, natürlich. Ja. Ich bin auch viele so, ne? Wir sind alle viele. Und die Frage ist, ja, wie bewusst bin ich mir? Und ja, wie bewusst setze ich das ein? Und die meisten kommen halt zu mir, weil sie irgendwie merken, sie kommen, also irgendwas stimmt nicht.
Ja.
Entweder die Leute schalten ab oder sie werden erst nicht gehört. Oder wenn sie sich selber sehen, das ist ja furchtbar, dann ist immer die Frage, was findest du furchtbar? Dann übersetze ich das in objektive Kriterien, ne, weil...
Und dann bist du rucki-zucki in der Psychologie eigentlich, oder? Also
das ist die Sprechwissenschaft, Sprecherziehung ist tatsächlich sehr eng verwoben mit der Soziologie, der Psychologie, auch der Medizin, ne, mit Stimme, Stimmstörung und so weiter, wobei wir nicht behandeln dürfen, sondern ich bin ja nur Pädagogin. Ich darf nur verbessern. Also ich muss genau meine Grenze kennen. Mhm. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, das ich tatsächlich mal öffentlich ansprechen wollte. Wenn man seine Stimme, sein Sprechen Menschen anvertraut, wenn du wohin gehst und sagst, kannst du mal gucken, irgendwie, ich wirke noch nicht, dann bitte, Leute, schaut, wer ist das und welchen Background hat diese Person? Weil es gibt so viele Coaches, so viele TrainerInnen, die nicht didaktisch, pädagogisch, vielleicht auch marginal psychologisch geschult sind. Und es passiert gerade Stimme ist so viel Unbewusstes, dass es auch gefährlich werden kann. Ne? Also da hatte ich in der Ausbildung einmal den Fall, durch eine Atemübung nur, wurde ein Trauma bei einer Kollegin aufgeweckt und dann war sie erstmal ein halbes Jahr in der Klinik. Das passiert. Ja, und deswegen, und es darf nicht passieren. Wir dürfen niemals so weit graben. Ne? Oder auch mit der Stimme. Wenn du dich nicht mit der Stimme auskennst und ich trainiere mit der Lautstärke, dann kannst du so schnell heiser werden und dir die Stimme kaputt machen. Mhm. Ne, schau drauf, wenn du Gesangunterricht nehmen willst, wer ist diese Person, wo ich unterrichtet haben möchte? Ich schaue mir die Vita an. Ich frage nach. Das ist so wichtig.
Wow.
Coach ist nicht das Coach.
Ja, also das mit den Atemübungen ist echt krass, wie schnell man da ins vegetative Nervensystem eingreift. Weil
der ist der Schlüssel. Atmung ist der Schlüssel ins vegetative Nervensystem. Ja. Und das kannst du nutzen für Lampenfiebermanagement. Mhm. Kannst du aber auch genauso viel, wenn du dir dessen nicht bewusst bist und da nicht geschult bist, kannst du wirklich viel anrichten.
Ja, also ich hab mich in einem meiner Podcasts unterhalten mit einem Yoga-Ausbilder, der viel auch in Indien war, etc. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass es in Indien teilweise Menschen gibt, die sich so tief mit der Meditation, und dazu gehören ja dann auch diese Atemtechniken, so viel damit beschäftigen, dass sie ihr vegetatives Nervensystem so runterfahren können, ihren Herzschlag reduzieren können, und zwar so weit, dass sie sich sozusagen aus dem Diesseits verabschieden und absichtlich ins Jenseits gehen. Das heißt, die begehen Suizid mehr oder weniger dadurch, dass sie die Atemübungen in dieses Extrem treiben, dass sie einen kompletten Körper zum Stillstand bringen und dann tatsächlich sterben. Also es hat was Rituelles und Religiöses da sicherlich, aber einfach mal mechanisch betrachtet, ist es schon krass, was das für ein Tor ist, diese Atemtechniken. Also Tor im Sinne von, ich kann über Atmung sozusagen auf etwas, auf das ich normalerweise nicht bewusst zugreifen könnte, auf einmal zugreifen.
Richtig.
Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, das fand ich extrem krass, wie dann doch alles miteinander verwoben ist. Deshalb macht es für mich auch total Sinn, dass dann auch Traumata hervorgehoben werden können, weil du nie weißt, welchen Trigger du jetzt gerade auslöst mit dem, was du tust. Auf der anderen Seite ist es nicht auch so, dass wenn ich so ein bisschen an die Grenze gehe, dass dann der größte Lerneffekt eintritt?
Also welche Grenze meinst du? Die körperliche?
Ja, auch da ist ja alles miteinander verwoben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich meditiere zum Beispiel sehr intensiv, um zu mir selbst zu finden, gewisses Bewusstsein mitzubringen, gewisses Standing dann auch ausstrahlen zu können, weil ich mich da so intensiv mit mir beschäftige. Das ist ja immer so ein Stück weit bis dahin gehen, wo es unangenehm wird, um sich dann weiterzuentwickeln. So nehme ich das zumindest wahr, wenn man sich ernsthaft weiterentwickeln möchte.
Okay. In meiner Welt ist, also in meiner Bubble ist es ganz anders. Wir suchen das Wohlgefühl. Wir suchen die Stimme zum Beispiel, die klingt am vollsten, wenn sie eben nicht Druck erfährt. Und ich sage immer spaßeshalber, aber ich glaube, so ein bisschen Ernst ist da auch dahinter. Wir haben in Deutschland die preußische Kultur. Mhm. Ja, mach dies, mach das, schlaf nicht aus. Arbeit so. Und das alles, das drückt auf unsere Stimme, das drückt auf unseren Rücken, das drückt so vieles so. Und
aber, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ins Unwohlsein gehen oder dorthin gehen, wo es unangenehm ist, weil sich dann sozusagen der Bereich, in dem ich mich tatsächlich wohlfühle, verbreitern kann, weil ich weiß, ich kann mit diesen unangenehmen Teilbereichen umgehen und dadurch erweitere ich sozusagen meinen Wohlfühlbereich. Weißt du, ich meine?
Das mache ich beim Sport. Wenn ich meine Muskeln erweitern möchte, da muss ich ja an meine Grenze gehen. Okay, ja. Ja, aber die Stimmarbeit ist anders tatsächlich. Ja. Und das Sprechen? Beim Sprechen ist es wieder anders. Also in der Stimme gehen wir im Stimmbereich, in der Stimmpädagogik gehe ich ins Wohlgefühl und, ne? Und im Sprechen, da gucken wir immer, wo ist der Eutonus? Hast du schon mal gehört?
Nee.
Der Eutonus, es kommt aus dem griechischen Eu von gleich und Tonus Spannung, die Gleichspannung. Weil wenn ich zu dir sag, setz dich mal entspannt hin, was passiert? Also bei mir ist entspannt so ungefähr oder noch entspannter. Und wir trainieren immer diesen schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig. Und zwar in allem. Zu viel Artikulation klingt nicht authentisch. Zu wenig Artikulation ist nusselig. Mhm. Zu viel Körperspannung kann sofort, ne, siehst du, da bin ich dann irgendwie, keine Ahnung. Und ansonsten bin ich halt Couch-Potato, ne? Also in der Sprecherziehung oder in meinen Sprechtrainings und Medientrainings vor allem auch, gucke ich immer, wo ist denn der Eutonus?
Jetzt macht es Sinn, was du gerade sagst. Ja, okay. Und das, also in diesen mittleren Wohlfühlbereich reingehen sozusagen, damit es
Genau.
nicht, okay.
Und beim
Spannend.
jetzt mit der Stimme an sich, da bin ich eher dann orientierter am Entsp noch ein bisschen mehr in Richtung Entspannung erstmal und dann hole ich dich in den Eutonus. Also erstmal den
Spannend.
ganzen Druck aus unserer deutschen Kultur wegnehmen. Dann gehen wir in die Entspannung und aus der Entspannung dann in den Eutonus, der eben am körperstimmschonendsten, gehirnreservenschonendsten ist. Der Eutonus ist ja wirkungsvoll und gleichzeitig schont Ressourcen, wenn man so will.
Und wie gehst du dann vor, weil du auch gerade das Thema Lampenfieber angesprochen hast? Wie gehst du dann vor, wenn jetzt jemand super aufgeregt ist? Also nehmen wir jetzt uns zwei zum Beispiel mal, wir machen gerade einen Podcast. Wir
Ja.
könnten den ja auch live aufnehmen oder ich müsste einen Vortrag halten, habe ich in der Arbeit ab und zu. Wie kann ich, also wie bringst du deine Leute in Entspannung? Das ist das, was ich gerade so ein bisschen mitnehme.
Ich zeig's dir mal. Ich gehe mal ganz kurz in die Rolle. Also du bist jetzt, was weiß ich, Betty oder was weiß ich, und ich bin jetzt X, der jetzt gleich hier einen Podcast hat, okay? Oder ein Training. Pass mal auf. Wenn Menschen so in mein Training kommen, sagen wir so. Hey Betty, also irgendwie kriege ich immer zu, also ich kriege immer gesagt, irgendwie, ich keine Ahnung, Menschen verstehen mich nicht, ich komme nicht so richtig auf den Punkt und ich will jetzt gerne mal le lernen, wenn man so richtig auf den Punkt kommt. Erstmal ausatmen. Ja, ne? Irgendwie, ich bin immer so gehetzt. Ja, erstmal ausatmen. Müssen wir erstmal gucken, dass das ganze System runterfährt. Und wie du das mit dem Yogi schon die Erfahrung gemacht hast, also gehört hast, du kannst über die Atmung den Herzschlag beschleunigen. Wenn das Herz nicht mehr pumpt wie verrückt, dann findest du langsam zur Ruhe über die geführte Atmung zum Beispiel. Das ist erstmal wichtig, dass jemand zur Ruhe kommt. Und wenn du in der Ruhe bist, also quasi, wir sagen jetzt mal im Eutonus, und jetzt gehst du in die Podcast-Aufnahme und merkst, oh fuck, jetzt das Adrenalin kickt, Herz wieder bum, 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 bum. Dann ist das nicht so schlimm, wie wenn du schon so ankommst, so, und jetzt kickt noch das Adrenalin zusätzlich, dann bist du in einem Bereich, wo das Herz, du hast das Gefühl, es zerspringt, deine Beine fangen an zu wackeln, die Arme fangen an zu wackeln, die Sprechgeschwindigkeit geht sehr hoch, du kannst nicht mehr so schnell denken, wie du sprichst, also entstehen viele Äms und Äms. Genau, da geht's schon los, ne? Also gilt für mich genauso. Ja,
Okay, also das heißt,
relax.
ihr regelt oder du regelst mit deinen Klientinnen und Klienten viel über die Atmung dann letztlich.
Nicht nur, also das ist ein Schlüssel. Die Atmung ist halt wirklich der Schlüssel zum Herzschlag und im
Okay.
Lampenfiebermanagement. Genau, aber das, also ich habe so ein Potpourri, ganz, ne, so, ich habe so meinen kleinen Werkzeugkoffer
Aber
über die tausend Jahre eins.
wenn ich mir jetzt eins mitnehmen würde, dann wäre das auf jeden Fall hinsetzen, zur Ruhe kommen, vielleicht auch
Genau.
Zeitpuffer einplanen, runterkommen,
Unbedingt.
einmal atmen. Was mir der Yogi auch mitgegeben hat, ist das Thema Gelassenheit. Uns fehlt die Gelassenheit im Alltag.
Ja, das meine ich. Der Deutsch. Oh,
Ja.
wie sie uns fehlt. Ja.
Ja, einfach mal gelassen sein
Ja.
und Situationen vielleicht mit einer Prise Humor zu nehmen. Okay.
Aber
Okay.
passt auf, das kann jetzt für dich funktionieren. Ne? Also, dass du sagst, Ausatmung, ich komme zur Ruhe. Aber dann gibt es Menschen, die eben nicht durch Ausatmung und Ruhe unbedingt immer zur Ruhe kommen, sondern bei mir ist es so, dass ich manchmal mich auspowern muss. Ne? Also ich gucke, wer bist du, der du mir gegenüber sitzt? Wir versuchen erstmal das Leichtere oder das Schnellere oder das, ne, erstmal ausatmen. Wenn das nicht funktioniert, dann schicke ich denjenigen erstmal durchs Treppenhaus. Hoch, runter oder mach Kniebeugen. Was weiß ich, weil manche müssen
Geil.
sich. Ja, wirklich. Du, beim ZDF haben sie schon rumrennen und beim RTL müssen sie auch ständig rumrennen. Mit mir zusammen. Ich bin ja dann so fair, ich komme ja mit. Ja, erstmal auspowern, so, und dann das Adrenalin abarbeiten sozusagen, dann in die Ruheatmung gehen und dann bis zum Eutonus. Also erstmal in den Hypertonus, davon sprechen wir, in den Hypotonus von zu wenig, zu viel, Hypo zu wenig. Und dann in den Eutonus.
Okay, spannend.
Ich mache anders.
Das, ja, also ich glaube, dass das auch super spannend wäre für zum Beispiel Meetings. Also es muss ja nicht unbedingt einfach nur sein, dass ich jetzt sprechen muss vor einer großen Gruppe oder so, sondern Meetings zu haben ist ja auch Dialog und Konversation und Zielfindung und so weiter und so fort. Und wenn ich Leute habe, die alle nicht im Eutonus sind, dann wird das wahrscheinlich weniger zielführend sein, wenn ich sage, okay, die Gruppe, die braucht jetzt einmal kurz auspowern, die Gruppe braucht jetzt einmal kurz zur Ruhe kommen, dann treffen wir uns und dann geht's los. Dann ist dieses Gespräch wahrscheinlich deutlich zielbringender, zielführender und
dann wärst du ein ganz toller Chef. Das fehlt ganz oft, glaube ich. Mhm. Und auch die Schulen haben dieses Prinzip erkannt. Du kannst nicht immer sagen, jetzt wackel nicht auf dem Stuhl, wackel nicht, mache. Ne? Sag lieber, was du tun kannst und nicht immer nur, mach das nicht, sondern ne, gib doch mal Anregungen. Na, dann rennen wir doch einmal ums Schulgebäude.
Ja, geil.
Meine kleine Tochter ist 5 Jahre alt. Sie hat jetzt schon Yoga in der Kita und das ist so süß. Dann sitzt sie manchmal, wenn sie sich aufgeregt hat, so hin. Das macht sie spielerisch. Funktioniert.
Funktioniert, nein, geil.
Naja, sie zetert dann erstmal und macht und du. Und wenn sie dann, oh Mann, wieder zurückkommt, dann, jetzt muss ich mich erstmal beruhigen.
Wow.
Dann ist sie noch nicht ganz beruhigt, so, aber das ist einfach nur, dass die Idee überhaupt da ist.
Ja, voll. Und das sind ja dann trotzdem vielleicht, keine Ahnung, 2, 3, 4 Atemzüge und daraus werden dann vielleicht 4, 5, 6, 7 Atemzüge und irgendwann hat es tatsächlich eine Wirkung. Aber also die Schulen haben das tatsächlich erkannt, oder wie? Also es wird tatsächlich strategisch.
Also das ist jetzt halt in der Kita von meiner Tochter. Ich sehe immer wieder Reportagen darüber. Ich bin guter Dinge, dass das immer mehr wird. Aber wie viel, da bin ich nicht im Schulkontext.
Okay.
Aber du kannst, wie du gerade schon erkannt hast, Kommunikationssituationen haben oft gleiche Wirkmechanismen in unterschiedlichen
Settings dann.
Situationen, Rahmen, Bedingungen, ich weiß es nicht. Was für die Schule gilt, gilt hier auch für die Unternehmen. Also das ist nichts anderes. Gilt wie fürs Mediensprechen.
Ja. Ja, spannend. Weißt du, was mir im Podcast auch manchmal echt schwer fällt und was ich sicherlich auch beim einen oder anderen schon beobachtet habe, dieses Thema Sprechen und Denken. Also Sprechen und gleichzeitig Denken, weil das, was wir gerade machen, ist ja, du sagst jetzt was, ich nehme das auf, also technisch gesehen verarbeite ich das erstmal in meinem Kopf, muss das irgendwie dekodieren, verstehen und dann irgendwie verarbeiten, wieder neu kodieren und in Sprache verwandeln und an dich einmal zurückschicken und bei dir passiert dann der gleiche Prozess. Nur dieses drüber nachdenken, während du schon was gesagt hast, das empfinde ich als extrem schwierig und was ich wahrgenommen habe, ist gute Podcaster, die schaffen es sehr gut, Dinge gleichzeitig zu verarbeiten und dann kluge Sachen zu antworten und eine kluge Konversation, die gewinnbringend für den Zuhörer ist, zu erschaffen. Wie schaffe ich das denn, möglichst gut zuzuhören und gleichzeitig schon anfangen, darüber nachzudenken, was gesagt wurde?
Wie machst du es denn im Alltag?
Ja, ich habe halt deutlich mehr Zeit, ne? Also ich kann halt deutlich länger drüber nachdenken, was jemand gesagt hat, aber dann würde der Podcast sicherlich deutlich länger dauern. Also wenn jetzt du was sagst.
Da würde ich dir widersprechen. Ein guter Podcast ist wie ein ganz echtes Gespräch. Nur das Problem bei einem Podcast ist, dass du vermutlich Adrenalin spürst, die Auswirkungen von Adrenalin verspannst und so weiter. Und da kommen wir wieder in den Eutonus. Bist du im Eutonus, weil würdest du wirklich eine Aufnahme machen in deinem echten Leben, würdest du eine Aufnahme machen mit Podcast und dann die Sprechgeschwindigkeit vergleichen, wahrscheinlich wär's gleich. Nur beim einen bist du ruhiger, fühlst dich besser und beim anderen kickt das Adrenalin und du hast das Gefühl von Schnelligkeit, aber vielleicht ist das nur in dir drin und gar nicht, sind wir bei Albert Einstein, relativ, es ist, die Zeit ist relativ. Du erlebst sie nur anders. Das ist wie, wenn du an der Bushaltestelle bist, dann bis dieser Bus endlich kommt. Und dann bist du in den Armen einer geliebten Frau. Dann ist Zeit relativ.
Das ist ein guter Punkt, ja. Also das heißt, was ich mir jetzt mitnehme oder was ich mir bis jetzt hier schon mal mitnehme, vor der nächsten Podcast-Aufnahme versuche ich es mal mit vorher eine Runde joggen gehen und vor der übernächsten versuche ich es mal mit meditieren und guck mal, was mir gut tut und könnte das vielleicht als Routine dann mit einbauen.
Ja, cool. Ich finde das voll die schöne Idee. Ja, genau. Ausprobieren. Spielerisch ausprobieren. Wie funktioniere ich?
Okay, spannend. Nächstes Thema. Dieses Thema M ist auch so ein großes Thema, egal ob ich jetzt in der normalen Konversation mit Freunden bin oder ob ich einen Vortrag halte, ob ich in einem Meeting bin und was präsentieren muss und Leute überzeugen muss. Dieses Thema M ist immer, also wenn jemand zu
ja.
viel, wenn jemand zu viel M in seinen Vorträgen hat, irgendwann schalte ich selber auch aus. Also mich nervt es auch selber, wenn jemand zu viel rumämt. Hast du irgendwie so eine Trickkiste oder so ein paar Tricks, wie mich diesem M entgegenwirken kann? Also wie ich nicht
Ja.
mehr rumärme?
Indem du dich nicht auf das M konzentrierst. Pass mal auf. Max, denk jetzt nicht an eine Zitrone. Denk nicht
Scheiße.
an eine Zitrone. Genau. Max, denk jetzt nicht an ein M. Dein Körper, dein Geist konzentriert sich so die ganze Zeit drauf, dass du dann nicht mehr bei deiner Zielgruppe, bei deinem Gegenüber bist und auch nicht mehr im Inhalt. Du hast ständig diesen Seitgedanke, oh, bloß kein M, bloß kein M. Und dein Kopf kennt aber nicht. Würde der Yogi auch mit dir besprechen, ne? Nicht ist nicht, das Nichts ist nicht. So, viel besser ist es einfach, dir selber zu vertrauen und lieber dann langsamer zu sprechen. Dann ist das M kein Lückenfüller. Oder hast du gerade gemerkt, ich habe nachgedacht und habe aber ein M unterdrückt. Das kann man vielleicht üben. So als Übungsanregung. Nur einfach mal das auszuhalten, eine Stille auszuhalten. In dem Moment, wo du echt drüber nachdenkst, bist du ja trotzdem, du bist körperlich im Eutonus, du bist da. Und es ist total legitim, auch mal nachzudenken. Manchmal ist es sogar auch für deine Zuschauenden angenehm, wenn ein bisschen Ruhe ist. Können sie nämlich auch nachdenken, was du alles gerade Spannendes gesagt hast. Weißt du? Und dann entsteht kein M. Ein M ist meistens so ein Lückenfüller. Eine Pause, die entsteht, wenn du entweder zu schnell sprichst, dann sprich langsamer. Oder wenn du echt nachdenkst, dann das auszuhalten, dass Stille ist. Kurz. Und zu vertrauen, die Zuschauenden, die schalten jetzt nicht ab. Die müssen auch mal nachdenken oder sind mal vielleicht sogar dankbar.
Und damit komme ich wieder zurück zu mir, ne, zu runterfahren, bei dir sein,
Genau.
ruhig sein, du selbst sein, und dann habe ich diese Ärms auch nicht.
Eutonus ist King.
Kann ich das irgendwie üben in meiner Freizeit?
Die ganze Zeit.
Aber ich kann ja nicht die
Weißt du,
ganze
bist
Zeit
du
super
in.
ruhig sein. Also manchmal bin ich ja einfach
Ach
in diesen
so,
Situationen, wo
dann
ich dann
sollst du ja nicht
einfach,
die ganzen. Nein,
ja eben.
beobachte dich doch einfach erstmal.
Okay. Also das heißt, du würdest sagen, ich soll mich beobachten, also in welchen Situationen es auftritt, dass ich besonders viel M mache, und dann gucken, warum war die Situation so, wie sie ist, und wie kann ich diese Situation nächstes Mal besser?
Nee,
Okay,
ich würde
dann.
einfach. Nee, schau dir mal einfach die Podcasts von dir an. Hör sie dir an. Mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass da besonders viele Amps sind. Und nur weil du schon jemand erlebt hast, der viel ämmt, heißt das nicht, dass du viel ämmst. Und ein M ist unser Gehirn. Wir sind ja auf der Sinnsuche in unserem Leben. Wir sind generell, unser Gehirn sucht den Sinn in dem, was du sagst. Ich bin nicht da, um eine Strichliste zu führen. Ah, der Max hat schon wieder ein M gemacht. Ah, ein M.
Ja,
Ach,
das
wie
stimmt.
nervig ist der Max. Sondern ich höre drauf, ah, was sagt er Spannendes? Und das M nehme ich eigentlich gar nicht wahr. Außer es kommt die ganze Zeit und zu viel. Das muss aber erstmal so sein. Und das ist bei denen, die zu mir kommen und sagen, Betty, diese Ms, eigentlich oft gar nicht der Fall. Eigentlich oft. nicht, ne? Und bei dir wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Also
Okay.
ist die Häufigkeit deiner Ms, finde ich, im situationsadäquaten Bereich.
Okay. Das, was du gerade beschreibst, es geht ja darum, dass wir Sinn suchen, uns weiterentwickeln wollen als Menschen etc. Vielleicht nochmal zurückgespult jetzt zu dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben mit Social Media und so weiter und so fort. Würdest du denn sagen, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, es kommt total darauf an, in welcher Rolle befinde ich mich, wie kommuniziere ich in dieser Rolle, wie ziehe ich mich vielleicht auch an, also wie kleide ich mich, wie möchte ich wahrgenommen werden? Dem gegenüber kann jetzt der Content stehen, damit kongruent kann aber auch der Content sein. Welche Rolle spielt denn der Content insgesamt noch. Also es ist so, dass Content nach wie vor King ist, also macht es immer noch mehr aus, was gesagt wird, als es wie gesagt wird. Weißt du, was ich...
Also ich weiß genau, was du meinst. Du meinst, wie wichtig ist Inhalt und wie wichtig ist die Art und Weise, wie ich etwas sage, richtig?
Genau.
Also, wir haben heutzutage ein Tool, das heißt ChatGPT. Und das wird von so vielen Menschen schon gebraucht tatsächlich. Das heißt, der Content an sich, der ist so schnell hergestellt. Und ich sehe auch gerade jetzt in den letzten Wochen, dass viele Instagrammer immer die gleiche Art von Text, so, weißt du, so Verkauf, so, naja, mach dies, mach das, immer die gleichen Häkchen und Lämpchen.
Emojis also, und so, ne?
Ja, immer das Gleiche. Und damit bist du austauschbar. Verkaufst du mir, was weiß ich, verkaufst du mir, was kannst du mir verkaufen? Die neuesten Beauty-Tipps. Entschuldigung, ja, vielleicht, wer weiß. Du verkaufst du mir die Beauty-Tipps, ja? Und ja, klicke hier und mach da. Und dann eine andere Person hat genau das Gleiche. Dann letztendlich ist es dann Sympathie. Vertraue ich dir mehr, vertraue ich der anderen mehr? Ah, Max fährt noch Rollschuhe. Ich ja auch, cool. Dann höre ich eher Max. Du musst dein USP finden. Du musst, wenn du schon mit ChatGPT arbeitest, was ja gar nicht doof ist, aber dann passe das an dich an. Mach es zu deinem eigenen im Inhalt und in der Körpersprache und im Sprechen und überall. Ne? Also von dem her, Content ist natürlich wichtig und vor allem ist auch wichtig, dass du den nochmal durch deinen eigenen Filter schickst. Also dann mach es zu deinem eigenen und dann, ja, mach es zu deinem eigenen in allem. Und dann bring es genauso wieder raus.
Ja.
In deinem Image sozusagen. Ne? Du bist ja jetzt der Podcast-Max-Image, das Podcast-Max-Image ist genau das, was wir jetzt sehen und hören. Und das muss dann auch zu deinem Content passen.
Ja.
Und wenn du aber da alles aus die gleiche Leier wie fünf andere Podcaster bringst, dann...
Dann kommt es darauf an, wie ich sozusagen rüberbringe. Also wenn ich den gleichen Content mega spannend und geil aufbereitet rüberbringe, ist das was anderes, als wenn wer anders diesen Content rüberbringt.
Mhm. Weil ich wissen will, was der Content, also was das, also überhaupt, warum hat's dich fasziniert, warum hat's dich interessiert, dann denkst du ja drüber nach und all das, das bindet mich an dich, weil ich das so spannend finde, was du dazu sagst. Das ist ja das Gleiche wie, ich weiß nicht, ob du gerne ins Theater gehst, aber Faust, wie oft wurde der Faust schon aufgeführt? Der Content Faust ist immer der gleiche oder das der Inhalt. Aber was unterschiedlich ist, sind wie die Schauspieler das interpretieren.
Mhm.
Und genau das Gleiche ist auch mit Content. Genau dasselbe Prinzip.
Okay. Ja, spannend. Also ich muss gerade dran denken, das Leben ist eine Bühne. Oder das, ja, das...
Ist es auch.
Ja.
Du, im Schauspiel habe ich gelernt, also was ich vom Schauspiel verstanden habe, ist, wenn du ein richtig guter Schauspieler bist, dann bist du sehr nah bei dir. Dann weißt du ganz genau, wie diese unbewussten Rollen in dir funktionieren. Dann kannst du dir sogar das magische Wenn, ne, mit dem Schauspiel fragst du dich immer das magische Wenn. Was wäre, wenn ich im Ghetto in Brasilien geboren worden wäre? Jetzt wird meine Mutter abgeschlachtet von der Drogenmafia. Wäre ich dann auch bereit, jemanden umzubringen? Zum Beispiel, ne?
Mhm.
Und dann stülpst du dir diese Vita, diese Rolle über.
Okay. Ich glaube, da.
Oder nach innen, von innen nach außen ist auch nochmal. Du kannst von außen nach innen oder von innen nach außen spielen, aber das führt jetzt zu weit.
Ja, ich habe da mal einen Beitrag von Bastian Pastewka heißt der, gesehen und der macht es wohl so extrem, dass seine Family irgendwann zu ihm gesagt hat: Pass auf, wenn du solche Filme drehst oder solche Sketches drehst, dann musst du leider ausziehen für diesen Zeitraum, weil er so extrem in diese Rollen reinschlüpft dann und sich da so.
Aber auch gefährlich. Also meine Schauspiellehrerin von damals, die hat einmal erzählt, dass einer ihrer Kollegen war so sehr in der Rolle drin, der kam nicht mehr raus. Also da macht da psychisch auch mal Klick, wenn man das so übersetzen will. Und ne, der war dann ist damals vor in den, weiß nicht, wann sie gearbeitet hat, das muss ja, was weiß ich, 1960 gab es nicht die Therapie oder dass man dann guckt, ne, was ist denn jetzt passiert so und dann war der da, ist dann dem Alkohol verfallen und ne, also das ist auch, das, also es ist manisch, es kann manisch werden.
Was?
Muss man Also ich will Pastewka jetzt gar nichts unterstellen.
Nee,
aber ich will nur sagen, es ist genauso, ne? Also es ist.
Aber es ist einfach krass, wie man dann in diese Rolle auf einmal schlüpfen kann, wie man so in einer Parallelwelt abdriftet oder in so einer zweiten, ich weiß gar nicht sagen, ja, einfach in diese andere Rolle auf einmal.
Das ist wie mit einem Computerspiel. Also das ist ja ein Computerspiel, du begibst dich da so stark in diese Welt und ja, krasser ist es noch mit diesen Glasses. Du bist dann so in dieser anderen Welt, du nimmst dann eine Rolle an, eine ganz bewusste Rolle, die kannst du ganz neu erfinden, du hast ein neues soziales Umfeld da kannst du süchtig danach werden und dann bleibst du da aber auch geistig vielleicht drin.
Ja.
Und dann findest du dich, ja,
Was glaubst du denn, also du bist ja jetzt in dieser TV-Welt schon eine ganze Weile unterwegs, was glaubst du denn, wie sich diese ganze Medienlandschaft, egal ob das jetzt TV, aber auch Social Media, Podcast und so weiter und so fort, du hast jetzt ChatGPT schon einmal kurz in den Raum geworfen. Was glaubst du denn, wie sich das jetzt in Zukunft noch die nächsten Jahre entwickeln wird, was da für Herausforderungen auf uns zukommen?
Das ist mir vielleicht gerade ein bisschen traurig. Also ich liebe ja das Fernsehen, ja. Aber ich sehe halt, dass das Fernsehen, wie es in den 80er Jahren, in der goldenen Zeit des Fernsehens, sag ich jetzt mal, dass das sich langsam aber sicher, die Medienunternehmen generell, die müssen gucken, dass sie langsam auf digital umswitchen, weil meine Tochter mit ihren 5 Jahren, wenn sie Fernsehen guckt, schon ganz anders Fernsehen guckt, ja, sie sucht sich natürlich ihre Inhalte im Fernsehen, also im digital aus. In der Mediathek, Entschuldigung, im Digital. in der Mediathek aus, ne? Und dieses Fernsehen, das ist nur noch, ich weiß nicht, welche Jahrgang bist du denn?
93.
Oh, krass, okay. Ich bin 81. Wir suchen unsere Inhalte noch im linearen Fernsehen, aber auch schon nicht mehr. Vielleicht du schon nicht mehr. Also nee. Ich halt schon, weil ich es liebe. Siehst du schon nicht mehr. Das ist ja, genau. Und das wird sich alles sehr, sehr stark weiterentwickeln in individualisierte Inhalte. Zum Beispiel, ich folge Oliver Pocher allein deshalb, weil er die Medienlandschaft verstanden hat wie kein anderer. Er hat sich ja jetzt von RTL gelöst und macht seine eigene App mit seinen eigenen Formaten. Also er lebt sich da jetzt komplett aus und ja, macht sein Ding und kann davon leben wohl.
Glaubst du, dass es die Medienhäuser, so wie sie heute existieren, überhaupt noch braucht in Zukunft? Also ich schiele jetzt mal so ein bisschen in Richtung GEZ, wo wir viele Gebühren dafür bezahlen, dafür, dass es die öffentlich-rechtlichen Sender gibt. Und das ist ja richtig, richtig viel Asche, die da reinfließt. Und demgegenüber steht ja diese riesengroße YouTube-Welt, in der auch relativ professionell teilweise individuell Formate aufgearbeitet werden, aufbereitet werden. Es sind natürlich sicherlich zwei unterschiedliche Publikum, die da zuschauen. Aber es ist einfach krass, mit wie wenig Aufwand man inzwischen eine Followerschaft oder Reichweite, sage ich mal, erhöhen kann. Es reicht letztlich ein Smartphone. Rein theoretisch würde das reichen.
Ja, Oliver Pocher beweist das. Genau.
Okay.
Ich glaube, die Medienhäuser sind deshalb wichtig, einfach weil man nochmal eine Instanz braucht, die für seriösen Journalismus steht, die sehr gut recherchieren. Es gibt ja jetzt schon so viel Fake News und ich glaube, die Medienhäuser werden gut beraten, sich weiter Richtung digital zu entwickeln, Social Media weiter, ne? Aber an sich ist es wichtig, dass es sie gibt. Auch die öffentlich-rechtlichen, nur vielleicht nicht über GEZ-Gebühren finanziert. Da muss man auch immer überlegen, wie lang es das schon gibt. Damals gab es diese Werbung nicht und dieses werbefinanzierte und so weiter, als das entstand. Vielleicht hat es sich geändert und sie müssen auch gucken, wie sie jetzt noch ihre Gelder bekommen und dass es eben nicht über die Gebühren funktionieren kann oder weil wir zahlen GEZ und haben 1000 andere Sender. So irgendwann sagst du dir auch so, warum zahle ich GEZ? Ich verstehe es nicht mehr und ich finde, das ist auch ein Auslaufmodell, ein veraltetes Modell einfach.
Ja.
Ne, und Podcast ist ja, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, Podcast ist das Nachgängermodell von Folgemodell vom Radio. Ne? So, und so entwickelt sich halt alles immer weiter und es wird sich immer noch weiterentwickeln. Ja.
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 Also ich glaube auch, dass man dem Ganzen die Dynamik damit auch irgendwo nimmt, weil du hast natürlich mit dem Budget. Dynamik? Der Mediendynamik. Also du hast natürlich.
Aber die ist doch schön, oder nicht?
Ja, ja, total, die ist mega schön. Also dass es die gibt, finde ich total schön. Ich glaube nur, dass, ich meine, dieser Podcast konkurriert mehr oder weniger mit dem breiten, sehr intensiv finanzierten Programm, mit zig Podcasts, die es ja inzwischen auch aus dem Öffentlich-Rechtlichen gibt, damit konkurriert dieser Podcast ja auch mehr oder weniger, weil ich ja auch um Aufmerksamkeit ringe sozusagen. Und du hast ja gerade selber gesagt, es gibt zig Fernsehprogramme, es gibt zig Streaming-Anbieter, zig Podcasts, zig YouTube-Channels und so weiter und so fort. Und die ringen letztlich alle um das Wertvollste, nämlich die Aufmerksamkeit der Personen.
Aber keiner ist wie du.
Das stimmt, das stimmt. Nur je, also ich will mich auch überhaupt nicht in die Opferrolle oder so drängen. Alles
hey,
gut, ja.
Ist hab
ja gut,
ich dich auch nicht gesehen.
Das ist alles okay, dass es das gibt. Ich sehe nur, dass es natürlich schwierig ist für Leute, die guten Content machen wollen und der sicherlich auch hörenswert ist. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und sag das, dass der einfach weniger Reichweite gewinnen kann, einfach weil dem gegenüber ein sehr hochwertig produzierter anderer Podcast, Format, Videoformat oder was auch immer steht. Und das ist natürlich auch cool, wenn ich sage, okay, wir reduzieren die GZ oder wir schaffen sie ab oder wie auch immer, weil einfach viel, viel Content aus der Bevölkerung, aus der Medien, aus der Bevölkerung einfach kommt und dadurch wieder neue Berufsfelder entstehen können und so weiter und so fort und sich eine eigene Dynamik entwickelt, die nicht zentral gesteuert sein muss. Es kann ja trotzdem weiterhin zum Beispiel sowas wie News und Journalismus und Recherche und so weiter, kann ja trotzdem weiterhin bestehen bleiben. Mhm. Aber diese Unterhaltungsgeschichte, also wir bezahlen ja letztlich auch für Unterhaltung, könnte man Fragezeichen, müssen wir jetzt nicht in der Tiefe diskutieren, jetzt trifft man ein bisschen ab, aber also das sehe ich schon, dass halt viele Podcasts und viele, die sich irgendwie an dieser Medienlandschaft versuchen, da schon ein schweres, es einfach schwer haben, da überhaupt Reichweite zu gewinnen. Es hat sicherlich noch mehr Faktoren als einfach nur, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt. Ne?
Ja, aber...
Siehst du anders? Ja, erklär gerne.
Ja, es gibt so viele User da draußen. Wirklich so viele User. Und alle kannst du ja gar nicht ansprechen.
Stimmt, ja.
Ne, und alle, du willst ja auch gar nicht mit allen dich unterhalten und alle werden dich nicht mögen, aber es gibt bestimmt eine große Reichweite, die dich toll finden, weil du vielleicht das Vertrauen von Menschen hast oder schon dich so stark etabliert hast als, oh, den Butterbrot-Podcast muss man hören, weil immer kommt aus der Branche, das ist sehr spannend. Du hast dein USP und damit wirst du eine Reichweite gewinnen. Eine ganz andere als jetzt zum Beispiel vom ZDF, der Funkkanal. Mhm. Oder heißt es Funk? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Weiß ich auch nicht.
Schriftzeichen. Das ist ein riesen Kanal, aber ich folge dem, aber ich folge genauso dir. Ist ja nicht so, dass ich dann sag, jetzt nur der eine, sondern das ist ja diese Vielfalt. Also, ja, ihr seid bestimmt Konkurrenten, aber ich weiß genau, was ich da kriege und ich weiß, was ich bei dir kriege.
Ja, ja.
Und da switche ich so hin und her wie meine Kleine, wenn sie mal so auswählen darf.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da in Zukunft noch alles tun wird, wie sie es entwickeln wird wie sie diese Medienlandschaften entwickeln werden. Bevor wir, weil wir gerade über Podcast sprechen, zur Vorbereitung habe ich dir ein, zwei Clips einmal geschickt zu Joe Rogan, weil ich den ganz gern höre.
Warum hörst du ihn ganz gerne? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Dann kann ich dir verraten, was ich so drüber denke.
Also ich persönlich höre ihn gern, weil er einen guten Perspektivwechsel anbietet, spannende Gäste hat mit unterschiedlichen Meinungen. Ich aber jedes Mal auf jeden Fall was dazulernen kann. Und dadurch, dass er auch Comedian ist, ab und zu auch einfach mal Unterhaltung ist, also lustig ist.
Okay, aber wie bist du auf ihn gekommen? Weil ich kannte ihn jetzt nicht, aber ich bin, ne? Wie hat er zu dir gefunden?
Über Instagram Shorts habe ich den ein oder anderen Kurzclip gesehen und habe mir gedacht, das klingt ja interessant, da will ich mehr drüber wissen und habe dann reingetuned und höre seitdem den Podcast regelmäßig.
Mhm. Er ist aus Amerika, ist ja. was ich erstmal jetzt optisch wahrgenommen habe, dass er wirklich so diese, also ich glaube, viele Amerikaner können sich in ihm widerspiegeln.
Mhm.
So, ne, weil er, der Nuschel, der macht eigentlich all das, was ich sage, ist nicht so gut, aber dann mit der, aber so sind sie, so stelle ich mir auch den Amerikaner so vor, wie er da drüben so sitzt. Ich glaube, da bietet er einfach erstmal diese Spiegelung, ne, dass man, und dann ist er auf Augenhöhe mit mir. Er will mir nicht erzählen von oben rab, wer er ist und was er alles da so erfährt, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass er auch mit seinen Interviewgästen einmal eine gute Augenhöhe kriegt und da dann hast du den Eindruck, du kannst durch ein Schlüsselloch schauen und heimlich diese Gespräche mitbekommen. Und das zieht, glaube ich, dich an und viele andere auch.
Mhm.
Und dann baust du Vertrauen bei anderen, bei bekannteren Leuten auf. Und dann bekommst du immer noch mehr, noch bekanntere. Und dadurch wirst du immer wertvoller. Ne? Weil dann sage ich, oh, bei ich muss mal wieder gucken, wen Max interviewt hat, weil keine Ahnung, wenn er mit dem Herrn Merz mal sprechen kann, jetzt auf unseren Kulturkreis bezogen, oder ich weiß nicht, mit wem er alles spricht, das ist einfach super interessant, oder mit einem Schauspieler oder mit einer Person, mit der ich halt Betty nicht ins Gespräch komme, weil ich Betty halt, weiß ich nicht,
mhm, ne? Mhm. Also du sagst ja, die Zuhörerschaft sieht sich in ihm oder kann sich in ihm wiedererkennen und findet ja dieses
Er ist halt einer von uns.
Mhm.
So.
Mhm.
Ja, glaube ich.
Okay, spannend.
Jetzt
aber das ist auch das, was das tatsächlich, was er selber auch teilweise sagt, dass er einfach nur Gespräche führen will und ihm ist schon fast egal, worüber, weil er immer irgendwo einen Ansatzpunkt findet, der interessant ist, worüber er dann sprechen kann.
Open. Genau, und das zeigt auch, wie open-minded er ist. Er hat keine Vorurteile, er will dich nicht manipulieren, sondern er will dich einladen, auch einfach mal zuzuhören.
Mhm.
Das ist halt eine ganze, das ist vielleicht sein USP. Ich müsste noch viel öfter reinhören und mehr zwischen den Zeilen und alles, damit ich dir dann auch was, also eine treffendere Analyse geben kann. Aber jetzt so der erste Eindruck, auch was du widerspiegelst.
Ja.
Könnte das sein, was ihn ausmacht, was dich wiederum anzieht und unverwechselbar macht.
Mhm.
Dass du beim ZDF, Funk oder Funk eben nicht bekommst.
Ja. Okay. Ja, spannend. Spannende, aber es ist eine spannende Analyse, ja, das, was du sagst, weil das dann vielleicht der USP ist, das eben nicht so zu machen und dadurch wieder einen anderen Zugang sozusagen bekommt zu den Leuten.
Genau. Ja. Und eine andere Denkweise auch. Oder allein wie er die Fragen vielleicht stellt oder wie er dann das Gespräch weiterführt. Das ist seine ganz eigene Art. Und diese ganz eigene Art spricht dich an. Und spricht viele andere an und das macht ihn unverwechselbar. Okay. Deswegen sind seine Interviews ganz anders wie alle anderen Interviews. Du könntest auch Oprah Winfrey anschauen, wie sie Interviews. Aber das vielleicht spricht dich das einfach nicht an. Vielleicht ist das was, wo du sagst, ach nö, das bleibt so an so einer Oberfläche. Und bei dem, der ist dann, der ist so von der Leber weg, was auch immer es ist.
Ja, spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ich glaube, je authentischer, und das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, dass die Rolle, in der ich sozusagen im Podcast bin, auch die nahbare Rolle sein soll, die ich mit meinen Kumpels dann vielleicht zum Beispiel habe. Ich weiß nicht, wenn du die Nachrichtensprecher, hast du bestimmt auch schon den einen oder anderen bei dir gehabt, wenn du die siehst, die sind hinter der Kamera vielleicht nochmal anders als vor der Kamera, oder?
Kommen die immer nicht, wenn ich vor denen stehe. Ich bin da noch leicht gesichtsblind auch noch dazu, muss man sagen. Und wenn dann der Rahmen nicht mehr da ist vom Fernseher und so, also wen ich nicht erkannt habe, war zum Beispiel Klaus Kleber im Aufzug, der stand vor mir und war auch sehr nett. Und die Reporterin, die mich begleitet hatte, dann das Tonstudio beim ZDF hin, die war plötzlich so angespannt und ich dachte, irgendwie steht jemand Wichtiges vor mir. Du merkst das, also ich merke das, ne? So. Und dann Klaus Kleber sagt dann noch, also dann noch einen schönen Abend euch. Und geht, und der ist super nett und wirklich ein sehr hübscher Mann, also geht. Ja, und dann sagt sie, oh, das war Klaus Kleber. Ich habe ihn nicht erkannt. Wirklich nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich viel ZDF geschaut. Mhm. Bitte?
Ich musste auch gerade kurz nach dem Namen googeln, damit ich ein Bild dazu habe. Aber okay, verstehe.
Ja, genau. Oder, okay, Jan Hofer, den erkennt man auch. So, als ich bei RTL, als er mir da entgegenkam und so. Der hat für mich, Gesichtsblindling, auch eine sehr markante Züge so. Aber es kommt zu oft vor, dass ich die Leute nicht erkenne. Mein Mann ist ja da ganz anders, der erkennt jeden Star, als wir in Charlottenburg, in Berlin-Charlottenburg gewohnt haben. Da ständig läuft jemand über die Straße, ein bekanntes Gesicht.
Die muss man auch erstmal alle kennen, die Leute. Also von
dem mein Mann hat immer, schau mal da drüben, da sitzt Barbara Schöneberger, die war relativ häufig beim Pizzaessen. Mhm. Oder generell überhaupt, oh Gott, schau Barbara Schöneberger da drüben. Ich hätte sie nicht erkannt. Wirklich nicht. Das ist bei mir, ich habe da nicht so einen Filter.
Kann ich total verstehen. Ich habe das gleiche Problem mit Namen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass auch die Nachrichtensprecher, die wirklich geübt darin sind, schon auch wirklich aktiv in so eine Rolle gehen, aktiv und dann aber auch wieder rausgehen können und sozusagen einfach anders. Ja, also ja, total grade, musst du.
Guck mal, der Mr. Tagesschau, ne, du musst, also du hast, also das ist auch meine Arbeit bei RTL zum Beispiel oder war es auch beim ZDF. Ja. Es gibt kein formatloses Sprechen, es gibt kein rollenloses Sprechen. Der Zuschauende muss erkennen, wenn er einschaltet, was er gerade sieht. Ist es RTL explosiv? Ist es RTL direkt? Allein an der Sprechweise, an deinem Verhalten. Deswegen finde ich das so spannend. Oder war es immer ist es mein Ritterschlag? Weil das ist das Spannendste überhaupt. Das zu treffen dann auch.
Ja.
Ne, das. So, ich sage jetzt so, Max, sprich mal jetzt explosiv, RTL explosiv. Kann ich dir genau erklären, wie es geht? Du sagst, hä, wie, oh Gott, und du musst nach einem Hörmuster gehen.
Ja.
Aber es gibt halt ganz bestimmte objektive Kriterien, die dazu führen, dass wenn du nach denen sprichst, das dann wie explosiv klingt.
Okay, ich habe explosiv jetzt schon lange nicht mehr gehört, darum wüsste ich gar nicht, wie es klingen soll.
Man würde sagen, so ein bisschen... Ja, da passiert ein bisschen was so crimeig, spannend. Was ist es? Wir gehen in den Untergrund. Das ist so.
So spricht man dann explosiv.
Stark überzeichnet, damit du weißt, was ich damit meine.
Ich muss mir dieses Explosiv-Intro jetzt dann später nach unserem Podcast kurz angucken.
Oder RTL direkt, ist politisch, also signalisiert politische, politischen Journalismus und dann kannst du nicht im Gazastreifen. Das geht halt nicht.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dieses ganze Rollenspiel, über das wir gerade sprechen, also dieser große Kuchen, von dem du gerade sprichst, das ist gerade bei Politikern, glaube ich, extrem schwer. Also dadurch, dass wir inzwischen in der Medienlandschaft aufwachsen oder in der Medienlandschaft sind, wo jeder immer hier zum Beweisführungsmittel mit dabei hat, also Videokamera und irgendwie immer Fotos machen kann, sind die ja auch permanent unter Beobachtung. Also es ist schon...
Das wissen die aber auch.
Genau, das wissen die und dadurch können die quasi gar nicht mehr aus ihrer Rolle, die sie vielleicht irgendwann mal vorgegeben haben oder wo ihnen irgendwann mal gesagt wurde, ey, das kommt gut an, mach das, kannst du dann quasi nicht mehr raus, weil sonst wird dir ja gleich unterstellt, dass du nicht mehr authentisch bist. Ich glaube, das ist schon auch eine Gefahr, die mit... unseren Smartphones einhergeht, dass dieses Freisein, ja, ein Politiker muss auch irgendwo frei sein in den Gedanken, die er äußern kann und wie er sich vielleicht auch mal schlurfig kleiden kann und so weiter und so fort, wenn er auch mal neben Barbara Schöneberger sitzt und Pizza essen geht in Charlottenburg. Ich glaube, dass das schon auch eine Gefahr ist in der heutigen Medienwelt, dass wir hier permanent den Big Brother dabei haben.
Aber ich glaube, das war schon immer so, ohne Smartphones. Ja, weil wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann weißt du, dass irgendwo der Paparazzi hinter der Mauer steht und dich, also das, glaube ich, hat sich nicht verändert.
Okay.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist immer da. Jetzt ist es halt ehrlicher, ne, weil, finde ich, da ist niemand, der hinten irgendwie, sondern du weißt es einfach. Jeden Augenblick kannst du dich erwischen.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, dass viele Personen des öffentlichen Lebens dann ins Ausland gehen und dort einen Alltag leben, damit sie auch einen Alltag haben und nicht ständig dieses kleine Image sein müssen, auch beim Einkaufen und eben im privaten Räumen, Kindergarten.
Stimmt, ja. Also ja, das macht total Sinn, ja.
Lebens bist, ist das, bist du halt vielleicht, also erwartet man auch diese Rolle? Und dann ist halt die Frage, kannst du es dir erlauben, aus der Rolle rauszugehen? Also meine Schwester, ich sage jetzt gar nicht, wo sie wohnt und wen sie da kennt, sie ist in einem Reitverein und da ist eine bekannte deutsche Schauspielerin mit ihrer Tochter auch. Und da ist die ganz privat. Meine Schwester sagt, da ist die, die ist eine ganz andere, das ist eine ganz liebe, ganz sensible. Und im Fernsehen ist sie halt die taffe Frau, so, ne? Und das, sie erlaubt sich das in ihrer Stadt, so zu sein, wie sie ist. Man kennt sie so und für die Menschen, die sie kennen, ist das auch ganz klar. Das eine ist Schauspielerin und das andere ist sie in privat. Aber ein Politiker, vor allem, also diese heutige Zeit, diese heutige Zeit, die PolitikerInnen müssen, jedes Wort kann dazu führen, dass sie nicht mehr gewählt werden. Jedes Wort, die werden von den anderen, ein falsches Wort wird benutzt und du wirst gebasht. Also das ist so, so krass. Das Leben ist echt hart.
Das muss man unbedingt wollen. Ja, das stimmt.
Da musst du wirklich den absoluten Willen haben. Und ich habe jetzt gerade keine Aktualität zu Annalena Baerbock, die sich ja jetzt eine Pause so einberaumt hat. Da würde ich mir manchmal so wünschen, dass ich mit einer Person des öffentlichen Lebens, einem Politiker, einer Politikerin oder Annalena Baerbock mal einfach einen Wein trinke und sage, Mensch, Annalena, erzähl doch mal. Das ist so die absolute Neugierde von mir. So, wer bist du wirklich?
Ja.
Oder dieses wirklich gibt's ja gar nicht, weil du bist ja alles wirklich. Mhm. Aber wer bist du?
Wer bist du, wenn wir jetzt mal ein Weinchen trinken? Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Genau.
Ja, deswegen, ich glaube,
immer authentisch.
Und ich glaube aber, das ist das, was man jetzt bei den US-Wahlen zum Beispiel festgestellt hat, da gab es jetzt viele Langformat-Podcasts, an denen der Trump zum Beispiel teilgenommen hat, was die Harris nicht so wirklich gemacht hat. Und ich glaube, das hat ihm tatsächlich auch dazu verholfen, dann tatsächlich auch die Präsidentschaft zu bekommen, weil er dort über einen längeren Zeitraum sprechen konnte und welches Image er auch immer vermitteln wollte, aber seine Rolle sozusagen einmal vermitteln konnte. Und je häufiger sowas stattfindet, also man stelle sich vor, man hat einen Politiker, der regelmäßig in so einem Podcast, der nicht nur eine Stunde, sondern wirklich 3 Stunden oder so dauert, wo man wirklich dann mal die Person vielleicht auch kennenlernen kann.
Von vielen anderen sozialen Rollen gesehen, ne? Da kannst du dann plötzlich, ne, macht der auch genau. Donald Trump, also wenn er dann seinen Sohn mitbringt und sowas.
Richtig,
ne?
Und es sind ja auch unterschiedliche Podcast-Hosts sozusagen. Du hast einmal er war bei Theo Vaughn zum Beispiel, bei einem Comedian, und dann war er wieder bei einem eher seriösen Podcast oder bei Rogan zum Beispiel, der es auch eher versucht hat, seriös zu machen. Und dadurch kriegst du halt unterschiedliche Blickwinkel drauf. Darum glaube ich schon, dass das in Zukunft für die Politik nochmal interessant wird. Plus dass dieses, so wie du vorhin sagst, ist ein interessanter Gedanke gewesen von dir, wo du sagst, sie können es gar nicht mehr verstecken, weil es gar nicht mehr geht. Und von dem her könnte das dem Ganzen vielleicht Entspannung geben, dass sie sagen, ey, weißt du was, fuck it, ich bin so, wie ich bin, und entweder nimmt es oder nimmt es nicht.
Das ist sowieso das Beste, deswegen gibt es ja Fressefreiheit. Ja. Das ist genau meine Botschaft. Sag es, wie du bist. Sag es einfach, scheiß auf diese ganzen Konventionen, die dich in eine Rolle stecken, die du vielleicht gar nicht bist.
Ja.
Aber bist du dir dessen bewusst? Das ist so die Ausgangsfrage.
Ja.
Und willst du das sein, was du lebst, ohne vielleicht zu wissen, ob du das überhaupt sein möchtest? Und ich glaube auch, wenn du nicht authentisch auftrittst, dann trittst du deswegen nicht authentisch auf, weil du dir eine Rolle von außen gesucht hast, die nicht in deinem Kuchen ist, und dann was sein möchtest, was in deinem Kuchen aber gar nicht vorkommt.
Mhm.
Ich glaube, das wäre für mich das Thema authentisch. Und ich habe noch einen Nachtrag zum Thema Trump. Als er seine, wie heißt denn das? Inauguration hatte, hat man ja gesehen, wer da alles in den Reihen stand. Ich weiß noch den Moment, als ich dieses Foto gesehen habe mit Zuckerberg und Elon Musk, wie sie alle in einer Reihe stehen, Amazon, alle in einer Reihe, dachte ich, jetzt ist mir alles klar, weil immer dachte ich, wieso sind die Amis, wie können die denn, das gibt's doch, da war mir alles klar. Wenn du den Meister des Algorithmus, wenn du 2 Meister von 2 Algorithmen oder sogar 3 Algorithmen um dich hast, ist doch klar, wer den Wahlkampf gewinnt. Weißt du? Du kommst ja, das ist wie, ich zeig dir 10-mal ein, ich mache jetzt Werbung, Hanuta, ich liebe auch Hanuta, 10-mal Hanuta, ja, und irgendwann, du gehst durch den Einkaufsladen und denkst dir, oh, was esse ich denn heute Abend? Oh, Hanuta.
Ja.
Weil du kennst das, es ist dir bekannt, es ist dir vertraut. Und damit, ne, Vertrauen. Und das ist Deswegen sage ich, hat Trump die Wahl gewonnen.
Also ich glaube, dass da tatsächlich mehr mit reinspielt als nur der Algorithmus, weil das, was du gerade ansprichst, sind natürlich viele Touchpoints. Und Touchpoints.
Das ist auch nur eine kleine Wahrheit aus meiner Welt.
Ja, genau. Aber
das hat bestimmt noch viel mehr, aber das, ja.
Es kann auf jeden Fall, also ich bin weder pro noch contra, ich beobachte das einfach nur. Und ich glaube, dass da mehr mit reinspielt. Ich meine, Touchpoints hat er jede Menge. Wenn ich mir anschaue, wie viel inzwischen über den jetzigen Präsidenten berichtet wird und wie wenig über den davor berichtet wird, hat er auf jeden Fall deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Auch von den Medien, die eigentlich gegen ihn sind, sozusagen. Oder die ihn kritisch beleuchten, ich sag's mal so. Dann sind ja das auch wieder viele Touchpoints und who the fuck knows, also da bin ich auch viel zu wenig drin, um zu verstehen, wie diese Psychologie genau funktioniert und so weiter und so fort, aber klar.
Könnte
also
ich da bestimmt einen spannenden Gast einladen, da kann man, ich glaube, da gibt es ja Menschen, die sich damit wirklich auseinandersetzen und in der Gänze ganzheitlich befassen, und ich glaube, das ist auch ein echt spannendes Thema, auch für die Zukunft und auch für deutsche PolitikerInnen. Die Mediensprache und wie wirklich in den Medien, wie Reichweite, das ist die Zukunft.
Ja, definitiv. Also es war schon die Vergangenheit, es sind ja immer neue Medien dazugekommen, ne? Früher war es das Radio, dann das Fernsehen und alles wurde immer, ich glaube, Reagan war es, der erste sozusagen war, der den Fernseher so richtig genutzt hat für seinen Wahlkampf, und das wird sicherlich in Zukunft auch geben, und irgendwann werden sicherlich auch die Podcasts abgelöst werden. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, Betty. Das, was du gerade zum Abschluss nochmal gesagt hast mit Fressefreiheit, fand ich super spannend. Von dem her, um tiefer in diese Themen einzutauchen, das werden wir alles in einem Podcast überhaupt nicht abhandeln zu können, aber dafür gibt's ja dann die Fressefreiheit und dich. Wenn man da jetzt noch mehr erfahren möchte, du hast vorhin auch kurz verlauten lassen, dass du mehr von diesen Themen auch in deinem Channel spielen wirst, oder? Habe ich schon richtig verstanden?
Ja, das ist Fressefreiheit, entsteht ja gerade so.
Ja.
Und da wird es auch mit YouTube, werde ich viel mehr machen. Aber das dauert bestimmt noch das ganze Jahr. Also da, ich habe ja...
Das macht nichts, da kann man ja trotzdem schon mal auf Folgen klicken.
Ja, unbedingt.
Genau.
Fressefreiheit bei Instagram. Das ist, da kriegst du alle Infos, die du brauchst. Genau.
Sehr schön. Also Fressefreiheit auf Instagram, und deine Webseite heißt
fressefreiheit.com.
International. Sehr schön.
Cool,
Betty, ich danke dir vielmals auf jeden Fall für dieses Gespräch. Da waren nochmal ein paar erleuchtende Gedanken dabei, die mich auf jeden Fall nochmal weiterbringen. Stichpunkt: nächstes Mal vor dem Podcast joggen gehen und übernächstes Mal kurz meditieren. Ich werde dann berichten, wie es gelaufen ist, ob ich ruhiger in dieses Gespräch gegangen bin und weniger geämmt habe. Von dem her, vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. Es hat mich echt gefreut.
Danke
und
auch.
An die Zuhörer gerne Feedback geben, wie es euch getaugt hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.